das ist der ICF Basel Podcast.
Ich war 3 Wochen weg, Family Camp bin ich dabei, in diesen Wochen Ferien und dann eine Woche in der Türkei. Und ich hatte schon fast Entzugserscheinungen gehabt und freue mich sehr, um heute wieder da zu sein. Ich habe in der Zwischenzeit eine neue Predigtreihe gestartet mit dem Titel «Teure Gewohnheiten». Gewohnheiten in unserem Leben, die sich einschleichen und die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber Gewohnheiten, die uns teuer zu stehen kommen, wo wir längerfristig einen hohen Preis dafür zahlen in unserem Leben. Und ich möchte in die heutige Message einsteigen mit einer Geschichte, eine wahre Geschichte, die sich vor ein paar Jahren ereignet hat in Washington, in den USA, von einem Typ mit dem Namen Joshua Bell. Und Joshua Bell, seine Eltern, die haben schon, als er noch klein war, sehr bald gemerkt, dass mit ihrem Kind etwas speziell ist. Er hat mit 3 oder 4 Jahren hat er angefangen, Gummibänder an den Kinderkommode anzumachen und dann eine Spannung erzeugen und mit einem Bogen oder Lineal oder was auch immer anfangen Musik zu spielen auf diesen Gummibändern. Und indem er die Spannung verändert hat, hat er die Frequenz reguliert und hat klassische Stücke gespielt auf dem Gummiband. Und die Eltern haben gedacht, das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, um das Kind mal in Musikunterricht zu schicken, oder? Es könnte ja noch gut rauskommen. Und es ist hervorragend rausgekommen. Joshua Bell ist einer von den bekanntesten und gefeiertesten Violinisten der Welt geworden. Er füllt heute die grössten Konzertsäle der Welt. Leute zahlen Hunderte von Franken für ein Ticket, für einen Sitzplatz an einem von seinen Konzerten. Joshua Bell spielt auf einer Stradivari, einer Geige aus dem Jahr 1730, baut von einem der absoluten Meister vom Geigenbau. Und das Instrument hat ihn 3,5 Millionen $ gekostet. Das alles ist aber nur die Vorgeschichte, weil vor ein paar Jahren hat eine bekannte Zeitung in den USA, die Washington Post, hat die Idee gehabt, eine Studie zu machen, so eine empirische Studie zur Wahrnehmung von Menschen mitten im Alltag. Wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen, mitten in ihrem Alltag. Und sie haben die Idee gehabt, Joshua Bell in einer unauffälligen Alltagskleidung in der Eingangshalle von einer U-Bahn-Station anzustellen und bei der Rush Hour ihn dort spielen zu lassen. Sie wollten herausfinden, was passiert, wenn einer der besten Violinisten der Welt auf einer der besten Geigen der Welt einige der schönsten Musikstücke aus der Geschichte der Menschheit spielt. Mitten in einer U-Bahn-Station beim Werktagsbetrieb. Joshua Bell hat mitgemacht bei diesem Experiment, obwohl einige ihm abgeraten haben. Ein paar von seinen Musikexperten und Musikfreunden haben gesagt, das gibt einen riesen Massenauflauf, wenn du dort spielst und die Leute das sehen. Das gibt einen riesen Chaos. Ihr könnt euch vorbereiten auf eine totale Massenauflauf dort. Aber er hat mitgespielt. Und er ist dort hin. Und es gibt ein Video von dem, du kannst es einfach finden auf YouTube. Ein Video im Zeitraffer, das die nächsten 45 Minuten darstellt, wo der Joshua Bell dort steht und spielt. Stück vom Johann Sebastian Bach, 45 Minuten lang. In dieser Zeit laufen 1097 Leute in die U-Bahn-Station hinein. Und sie laufen alle schnurstracks an ihm vorbei. Normalerweise zahlen die Leute Hunderte von Franken für ein Ticket in seinem Konzert. Da steht er und spielt gratis in der U-Bahn-Station. Leute haben sogar gesagt, die das Experiment organisiert haben, haben gesagt, die Akustik in dieser U-Bahn-Station ist erstaunlich gut gewesen. Sie haben gesagt, es hat einen hervorragenden Klang gehabt dort unten. Und die Leute kommen rein und laufen reihenweise an ihm vorbei. Niemand nimmt Notiz, kein einziger applaudiert. In diesen 3/4 Stunde sind nur 6 Leute kurz angehalten, um ein paar Sekunden länger zuzuhören. Und 20 weitere Leute sind zwar nicht angehalten, aber haben im Vorbeigehen irgendetwas in den Giegenkoffer reingeworfen. Eine einzige Frau hat ihn offenbar gekannt, weil sie vor ein paar Tagen an einem Konzert war von ihm, hat ihn gekannt und hat ihm $20 in den Giegenkoffer reingeschossen, oder? Die anderen 1096 Leute haben insgesamt $12.37 zusammengelegt. Der Meister ist am Werk, aber keiner beachtet ihn. Musik von einem weltbekannten Violinist erfüllt den Raum, aber niemand ergreift die Gelegenheit, zum ihm bewusst zuzuhören. Niemand nimmt Notiz von ihm. Ich lese einen Text von Paulus aus dem Kolosserbrief und komme später auf die Geschichte zurück. Der Paulus schreibt in Kolosser 4 Folgendes zu den Christen in dieser Stadt. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus schreibt, der Text schrieb der ganze Brief an Kolosser aus dem Gefängnis. Das sagt er selber in unserem Abschnitt. Der Paulus ist überall im Römischen Reich umeinandergezogen und hat die Botschaft von Jesus weitergetragen, hat die Botschaft von Jesus proklamiert. In allen grösseren Städten vom Römischen Reich ist er vorbeigegangen und hat die Message teilt, wo besser ist als jede andere. Die Message, wo so gut ist, dass kein Mensch von sich aus auf die Idee gekommen wäre, um sie selber zu erfinden. Die Message, wo zu gut ist, für das sie hätte können von irgendjemandem erfunden werden. Botschaft von einem Gott, vom Schöpfer von Himmel und Erde, wo uns nicht allein lässt. Botschaft von einem Gott, wo nicht zuschaut, wie wir uns auf dieser Erde gegenseitig den Grind einschlagen und den Karren immer mehr in die Scheisse fahren. Botschaft von einem Gott, wo nicht aus Distanz beobachtet, wie wir uns metzgen auf dieser Welt, sondern von einem Gott, wo mitten unter uns kommt in Jesus Christus. Von dem hat Paulus erzählt. Von dem Gott, wo sich nicht schade ist, um in Staub von dieser Erde zu gehen und durch die Strasse von Galiläa und Judäa zu laufen in Jesus Christus. Und der Paulus redet in dem Text, den ich euch gelesen habe, er redet vom Geheimnis von Jesus Christus. Oder unsere Übersetzung sagt, ein Geheimnis, wo Jesus Christus uns enthüllt hat. Jesus hat ein Geheimnis enthüllt. Ein Geheimnis, wer Gott wirklich ist. Ein Geheimnis, wie Gott wirklich aussieht. In Jesus zeigt uns Gott sein Gesicht. In Jesus deckt sich Gott selber auf. Der Paulus sagt im gleichen Brief, im ersten Kapitel, sagt er, Jesus ist ein Bild vom unsichtbaren Gott. Das, wo wir bisher nur haben können davon hören, wo kein Gesicht, keine Konturen für uns hatten. Das wird in Jesus sichtbar. Ein Bild vom unsichtbaren Gott. Die Fülle von Gott, sagt der Paulus ebenfalls im Kolosserbrief. Die ganze Fülle von Gott wohnt in dem Mensch Jesus und begegnet uns in Jesus und tritt auf uns zu, umarmt uns, zeigt uns seine Liebe, seine Anteilnahme, seine Gnade, seine Vergebung, seine Hingabe für uns. Der Gott zeigt uns in Jesus Christus, wie kompromisslos er uns liebt. Und das ist nicht nur ein warmes Gefühl, das er uns gibt in der Bauchgegend, sondern das ist etwas, wo handfest und bodenständig geworden ist in Jesus Christus. In dem Kreuz, das in die Erde gerammt worden ist. Wo Jesus sein Leben hingibt für jeden von uns. Und uns mit dem zuruft, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Und der Paulus hat von dem Jesus erzählt. Überall, wo er hingekommen ist. Und überall, wo er hingekommen ist, hat er Erweckung und Aufruhr ausgelöst. Erweckung, weil Menschen getroffen sind von dieser Botschaft. Weil Menschen gesagt haben, hey, wenn Gott mich so liebt, wenn der Jesus uns wirklich das Gesicht von Gott zeigt, dann wird mein Leben nie mehr das Gleiche sein. Die Botschaft von dem Jesus hat das Leben von Menschen auf den Kopf gestellt, hat das Schicksal von Menschen für immer gewendet. Erweckung und Aufruhr. Aufruhr, weil die Botschaft von dem Jesus immer auch auf Widerstand gestoßen ist. Beim religiösen Establishment, bei den religiösen Leitungspersönlichkeiten im Judentum hat die Botschaft von dem Jesus Widerstand ausgelöst und bei der römischen Besatzungsmacht. Darum, also umzuziehen und von Jesus zu erzählen, war eine gefährliche Angelegenheit. Der Paulus, wenn er in eine neue Stadt gekommen ist, hat er sich nicht erkundigen müssen, wie gut die Restaurants sind und was, wo man die besten Spezialitäten kann essen kann. Sondern er hat sich erkundigt, in welchem Zustand das Gefängnis sind in dieser Stadt, weil er hat gewusst, früher oder später lande ich dort. Und so ist es auch in Rom gewesen. Er ist im Gefängnis gelandet, in Rom, sein Reisedienst. Sein Auftrag als Missionar fürs Römische Reich, für alle Völker, hat ein abruptes Ende gefunden. Und gerade in unserem Abschnitt wird der Paulus sehr persönlich. Und er bittet die Leute, die den Brief lesen, die Christen in dieser Stadt Kolossä, er bittet sie, für ihn im Gebet einzustehen. Tretet für uns ein, wenn ihr betet, sagt der Paulus. Bittet Gott, uns eine Tür zu öffnen. Der Paulus bittet darum. Er sagt, Leute, das ist mein grösstes Anliegen. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Bitte klinket uns mit mir zusammen ein ins Gebet. Bittet Gott, dass er uns eine Tür öffnet. Er sagt uns, weil er sehr wahrscheinlich mit dem Timotheus und vielleicht noch anderen im Gefängnis war in Rom. Er sagt, bittet, dass Gott uns eine Tür öffnet. Das ist eine interessante Wortwahl, wenn du in der Kiste hockst, oder? Wenn du in der Kiste bist, also wenn das uns passieren würde, wir wären im Gefängnis, nicht weil wir eine alte Frau auf die Straße geschupft haben oder irgendetwas, sondern weil wir unseren Glauben bezeugt haben und das den Leuten nicht passt hat. Und wir landen im Gefängnis und wir könnten einen Brief schreiben oder ein SMS oder was auch immer an Christen, die für uns möchtet beten. Wir würden auch wahrscheinlich bitten, dass Gott uns eine Tür öffnet. Wir würden bitten, dass Gott uns die Gefängnistür öffnet. Und das ist auch ein paar Mal vorgekommen in der Apostelgeschichte. Es gibt mehrere Geschichten von Petrus, von Paulus, von anderen, wo inhaftiert worden sind für ihren Glauben und von Gott auf wundersame Art und Weise befreit worden sind. Und das würde mir erwarten, dass der Paulus das bittet, dass Gott die Tür vom Gefängnis öffnet. Aber das ist nicht, was er sagt im Text. Er sagt, bittet Gott, uns eine Tür zu öffnen, eine Tür für Gottes Botschaft. Ich finde das bemerkenswert. Und Paulus, sein grösstes Anliegen ist nicht, dass die Türen vom Gefängnis aufgehen, sondern sein grösstes Anliegen ist, dass die Türen aufgehen zum andere Menschen mit der Botschaft von Jesus in Berührung bringen. Dass Türen aufgehen, zum anderen Menschen die Liebe von Jesus zu bezeugen oder die Liebe von Jesus vorzuleben, dass sich Gelegenheiten ergänzen. Dass Menschen durch ihn und die mit ihm gefangen sind, dem Gott begegnet. Und auch das finden wir in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen. Geschichten von Christen, die ins Gefängnis geworfen sind und im Gefängnis eine Erweckung ausgelöst haben. Menschen haben Jesus kennengelernt, sind Gott begegnet im Gefängnis. Sogar römische Wächter und Soldaten sind zum Glauben gekommen. Das ist wahrscheinlich, was der Paulus vor Augen hat, wenn er sagt, bittet Gott, dass er uns Türen öffnet. Nicht Türen vom Gefängnis, sondern Türen fürs Evangelium, Türen für die Botschaft von Jesus. Am Anfang von dem Monat habe ich mich getroffen mit dem Matthias Saladin, mit dem Pastor vom ICF Basel-Land. Und wir haben miteinander abgemacht, in diesem Monat die Apostelgeschichte zusammenzulesen. Wir haben beide so gewisse Defizite in Sachen Bibel lesen. Ihr würdet es nicht glauben, aber es ist so. Und wir haben gesagt, komm, wir lesen die Apostelgeschichte. Jeden Tag ein Kapitel. Die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Der Oktober hat jetzt mehr als 28 Tage. Das gibt ungefähr ein Kapitel pro Tag. Extrem einfach zu merken. Das machen wir. Wir haben angefangen, ich kann euch sagen, es steht nicht gut um mich, oder? Ich habe jetzt da im Family Camp habe ich es nicht geschafft und in der Türkei habe ich es auch nicht geschafft und so. Und der Matthias schickt mir jetzt immer die Fotos, oder? Auf mein Handy von seinen Notizen zum aktuellen Kapitel, oder? Das nützt überhaupt nicht. Das ist extrem unhilfreich, oder? Setzt mich brutal unter Druck. Aber das ist eigentlich nicht, was ich wollte erzählen. Jedenfalls, ich bin in der Apostelgeschichte beim Lesen mindestens so weit gekommen, um neu entdecken und neu überrascht zu sein davon, dass die Nachfolger von Jesus, die erste Gemeinde, die da beschrieben wird in der Apostelgeschichte, dass sie so überzeugt sind, so erfüllt sind von dieser Überzeugung, dass Gott durch sie will wirken. Das ist etwas, wo mir entgegengeschlagen ist beim Lesen von der ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Das sind Menschen, das sind Nachfolger von Jesus. Die sind erfüllt mit dem Bewusstsein. Gott kann und Gott will, wo wir auch sind, durch uns wirken. Gott kann und Gott will, wo wir auch sind, eine Tür öffnen. Für die Gegenwart von Gott eine Tür öffnen. Dass Menschen durch uns könnt Gott begegnen. Das ist wie Dynamik, versteht ihr? Das ist wie der Motor, der Antrieb gewesen von der ersten Gemeinde. Das kommt zum Ausdruck in dem Gebet von Paulus, wenn er sagt, betet, dass Gott uns Tür öffnet für Botschaft von Jesus. Und das kommt zum Ausdruck auf jedem Kapitel von der Apostelgeschichte. Eine Gemeinschaft von Menschen, von Nachfolgern von Jesus, die zutiefst überzeugt sind. Gott ist entschlossen, uns zu brauchen, wo auch immer wir sind. Ich habe probiert, das auf einen Schlüsselsatz so zusammenzufassen. Jesus öffnet uns zumindest im Leben Türen, um Menschen mit seiner Liebe zu berühren. Das ist so die Überzeugung, die mir entgegengekommen ist beim Lesen von der Apostelgeschichte. So die Tiefe vom Geist Gottes geweckte Überzeugung. Gott öffnet uns Türen. Zum Menschen berühren mit der Liebe Gottes. Und das ist mal darüber nachdenken, was es könnte heissen im Blick auf unser Leben, im Blick auf unser Leben als Kirche und auf dein persönliches Leben als Nachfolger von Jesus. Ich bin, wie gesagt, letzte Woche in der Türkei gewesen mit allen ICF-Pastoren und unter anderem ist ein Gastredner mitgekommen, ein ziemlich crazy Guy, so ein Mega-Church-Pastor und Motivationsredner aus den USA. Und der hat in dieser Woche so über Leiterschaft gelehrt. Und an einem Abend bin ich so mit den Pastoren noch ziemlich spät. Es hat sich so eingeschlichen, Mitternachtssnack in dem Hotel. Macht das nicht, das ist ganz schlecht gewohnt, oder? So spät noch so viel essen und dann Es ist nicht gut. Aber gleich, wir haben uns getroffen zum Mitternachtssnack, oder? Und dann taucht der Typ auf, eine Riesenerscheinung, oder? Taucht der Typ auf und zückt sein riesiges iPhone 6 Plus oder was und fängt uns an filmen und stellt uns so vor. Und ich habe dann so geschnallt, der Typ, der hat so eine App, Periscope heisst das, mit dem kann man quasi so Live-Videos streamen. Das wird live gestreamt und dann die Leute, die sich einklinken, können dann so Kommentare schreiben und dann kann man mit denen noch Kommentar noch sich unterhalten. Und er fährt uns an Filmen und nimmt uns so auf und so und stellt uns dann so vor. Und ich schnall's gar nicht. Plötzlich steht er neben mir und sagt, Manuel, wenn du nur noch wenige Momente zu leben hättest. Und du hättest einen Satz, wo du diesen 300 Leuten, die sich jetzt hier live eingeloggt haben, du hättest einen Satz, wo du denen könntest sagen, was würdest du sagen? Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir ist nichts wirklich Sinnvolles in den Sinn gekommen, ausser Zeug, die ich irgendwie in der Sonntagsschule auswendig gelernt habe und einfach so zu platt tönt zum Sagen. Ich habe dann nachher gedacht, ich hätte sollen sagen, mein letzter Satz wäre, heb nicht anderen ein Handy, fressen und film sie vor 300 Leuten. Aber ich... Für einmal im Leben bin ich sprachlos gewesen. Und er hat mich dann erlöst und hat selber irgendetwas gesagt, Jesus liebt dich. Das hätte ich auch noch gewusst, oder? Aber, ja nun. Jedenfalls, die meisten Gelegenheiten, die sich uns bieten in unserem Leben, sind nicht so dramatisch und auch nicht so eindeutig, auch nicht so plakativ. Selten hebt uns jemand eine Kamera in die Fresse und will von uns ein lebensveränderndes Statement haben. Meistens sind's subtilere Momente, sind's Gelegenheiten in unserem Alltag, wo wir einen spontanen Gedanken haben, einen Gedanken, wo unser Hirn durchzuckt oder einen Einfall haben, wo uns persönlich überfällt, einen Eindruck, wo sich uns aufdrängt. Und wo könnte, wir wissen das ja nie mit Sicherheit, aber wo könnte so eine Tür sein, wo Gott uns öffnet? Ich kann die übrigens nicht aufmachen, für alle, die warten darauf, dass ich die aufmache. Wenn ich sie probiere aufmachen, wird sie mich erschlagen. Einige von euch möchten das sehen, aber ich werde es nicht machen. Also, oft sind es subtile Gedanken, Eindrücke, feine Einfälle, die wir haben, mitten im Alltag. Wo könnten die Türen sein, die Gott will auftun? Ich habe in dieser Woche unter anderem auch den Pastor vom ICF Freiburg wieder gesehen. Wir in der Zeit lang haben wir als ICF Basel, als ICF Freiburg sehr eng gecoacht und begleitet und unterstützt und so weiter mit Ressourcen, sind dort predigen und so weiter. Und ich habe den Pastor vom ICF Freiburg wieder gesehen und mich erinnert an ein Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mit dem Pastoren-Ehepaar geführt habe. Und ich sie gefragt habe, wie es so läuft. Und sie haben erzählt von der Leidenschaft, die in ihrer Kirche herrscht und von der Hingabe, die die Leute haben und von all dem, was sie anreissen. Und ich bin wirklich beeindruckt gewesen von dem, was ich gehört habe. Und in dem Gespräch, habe ich wie so den Eindruck gehabt, ich soll nach ihrer privaten finanziellen Situation fragen. Es hat ein paar Sachen gegeben, die sie erzählt haben, die mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht haben. Und ich habe das Gefühl, ich sollte sie fragen, wo sie finanziell stehen. Und sie haben dann so ein bisschen erzählt und ich habe gemerkt, die Familie, es ist ein Pastoren-Ehepaar mit 4 Kindern, ich habe gemerkt, die sind finanziell völlig ausgeschossen, die haben alles in die Kirche investiert, sie haben sogar ihre Altersvorsorge aufgelöst und angefangen in die Kirche investieren, und mit einer Vision für das Reich Gottes, aus Leidenschaft für das, was Gott tut unter ihnen. Aber ich habe gemerkt, die brauchen dringend Unterstützung, die leben mit der Hälfte oder einem Drittel von unserem Budget. Und aufgrund von dem Eindruck, und es ist nicht eine Taube gsi, wo vom Himmel gekommen ist und gesagt hat, du sollst nach der privaten Situation fragen oder so, oder? Sondern das war einfach ein Eindruck gsi. Ich habe gedacht, ja, ich frage das. Und durch das ich das gefragt und erfahren habe, wie es ihnen geht, wir können als ICF passen, sie für ein ganzes Jahr lang haben wir einen grossen Teil von ihrem Lohn zahlt oder einen grossen Anteil von ihrem Lohn können zahlen und haben sie durch eine schwierige finanzielle Phase können durchtragen aufgrund von dem Eindruck. Ein anderes Gespräch, das ich hatte, noch nicht ganz so lange her. Ich habe unterrichtet, ich tue ja einmal noch so ein theologisches Seminar unterrichten und ich habe unterrichtet in einem Seminar und nach dem Unterricht kommt jemand für einen von den Studenten, einen älteren, 60-jährigen Pastor, der sich noch weiterbilden lässt. Ich bin ganz stolz auf ihn, dass er das noch macht, so ein paar Jahre vor der Pensionierung. Und er kommt zu mir nach dem Unterricht und er bricht förmlich zusammen. Er bricht in Tränen aus und er erzählt von einer katastrophalen Situation, die er in seiner Kirche erlebt, über Jahre hinweg. hinweg, wo er sich komplett allein gelassen fühlt und oft fertig gemacht wird und durch alle möglichen Streitigkeiten muss durchgehen und so weiter. Höchst undankbare Situationen. Und er erzählt mir das und ich bete für ihn und segne ihn und dann geht der Unterricht weiter und irgendwann habe ich das wieder vergessen, oder? Ein paar Monate später bin ich im Auto unterwegs und plötzlich kommt mir der Name von dem Typ wieder in den Sinn. Und mir kommt in den Sinn, dass ich damals den Kontakt von ihm aufgenommen und abgespeichert habe. Und im Auto denke ich, ich müsste ihn wieder mal anrufen. Ich rufe ihm an über unsere Freisprecheinrichtung. Für alle, die wieder blöde E-Mails schreiben nach dem Gottesdienst. Über unsere Freisprecheinrichtung. Rufe ich ihm an. Ja, nur zu... Ja, danke. Ja. Genau. Also, ich rufe ihm an und ich, es ist nicht irgendetwas Gewaltiges passiert, aber ich habe gemerkt, wie er getroffen war davon. Dass ich mich ein paar Monate später noch daran erinnert habe, das Gespräch mit ihm. Und dass ich mir Zeit nehme, um ihm anzuhören. Und das hat ihn zutiefst berührt, das hat ihn bewegt. Das ist so ein Gegenteil gewesen von dem, was er in der Kirche in den letzten Jahren erlebt hat. Und das hat ihn zutiefst berührt und ist eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen, ist wie ein Gedanke gewesen, der mir gekommen ist und den ich verfolgt habe. Ich habe euch schon erzählt von dieser Begebenheit im Fitness. Ich werde ja im Fitness immer so ein bisschen auf eine augenzwinkernde Art und Weise blöd angemacht, weil ich Pastor bin und die Leute wissen das dort. Das hat sich irgendwie umgesprochen. Und sie überhäufen mich bei meiner Ankunft im Fitnessstudio immer mit blöden Sprüchen. So, hallo Papst, ich habe wieder gesündigt. Kannst du mir Absolution erteilen? Herr Pastor, mein Füdli tut weh, können Sie mal die Hände auflegen? Und immer so... Und das sind jetzt im Fall noch die anständigen Sprüche, ich kann euch sagen. Auf jeden Fall einmal hat ja einer gesagt, und ich habe euch die Geschichte vor kurzem erzählt, aber sie passt da drin. Jemand hat mir gesagt, Herr Pastor, haben Sie noch einen Segen für mich, oder? Und ich dann so, ich habe gedacht, ja, das ist wieder so ein Spruch, und er hat gesagt, du hast meinen Segen jetzt schon und so. Und dann habe ich wieder den Einfall gehabt, ja. Was ist, wenn hinter dieser blöden Bemerkung oder Anfrage eine ernsthafte Not steckt? Und ich habe zurückgefragt, ja, meinst du es jetzt ernst? Willst du wirklich ein Segen haben? Und die ganze Situation hat gekehrt von einem blöden Spruch, von einer dummen Bemerkung, hat die Situation gekehrt und er schaut mich an und sagt, ja, ich wünsche mir deinen Segen. Ich habe mit im Fitnessstudio da rundum haben die Leute Kalorien verbrennt und mit drin habe ich ihm die Hand aufgelegt und für ihn gebetet und ihn gesegnet. Letztlich aufgrund von einem Eindruck, den ich hatte. Ich erzähle euch die Geschichte nur, um euch ein Bild zu geben, wie unspektakulär und wie subtil oft so Türen sind, wo Gott uns aufstößt, mitten im Alltag. Und wie das kann aussehen, wenn wir die Gelegenheiten ergreifen. Wir sind in dieser Serie «Teure Gewohnheiten». Und das Thema von dieser Predigt ist verpasste Gelegenheiten, verpasste Türen. Türen, die mir daran vorbeilaufen. Türen, die wir nicht wahrnehmen in unserem Leben. Wie wir irgendwie nicht damit rechnen, dass jetzt etwas könnte passieren. Oder wie wir gar nicht damit rechnen, dass Gott uns könnte brauchen. Warum mich? Warum soll Gott mich brauchen? Ich habe ja das Leben selber nicht im Griff. Ich habe ja selber noch so viel. Ich brauche ja selber noch Hilfe. Ich gehe ja noch ins Gespräch, um meine Probleme zu lösen. Und das und dieses. Und wir haben das Gefühl, Gott kann uns nicht brauchen. Das ist ein riesen Hindernis fürs Wirken von Gott in unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwo noch nicht an dem Punkt, wo Gott uns könnte brauchen für andere. Das ist eine Gewohnheit, das Denken, nicht mit Gott zu rechnen. Das Denken, nicht zu erwarten, dass Gott Türen öffnet. Das ist eine Gewohnheit, die uns Tür zu stehen kommt. Weil wir verpassen Gottes Wirken durch unser Leben. Weil wir an diesen Türen vorbeilaufen. Weil wir nicht realisieren, dass Musik spielt. Um aufs Beispiel vom Einstieg zurück zu kommen. Wie wir nicht realisieren, dass der Meister am Werk ist. Egal, wo wir uns befinden, der Meister ist am Werk. Der Meister spielt Musik, Gottes spielt. Dort, wo du bist, dort, wo du bist, erfüllt etwas von Gottes Musik den Raum. Und wir können Gelegenheiten ergreifen und Türen öffnen, wo Gott uns vorbeischickt, wo Gott uns schenkt. Überall, wo wir hingehen, und das ist eine Überzeugung, die unterschwellig in der Apostelgeschichte durchläuft, durch alle Kapitel. Überall, wo wir hingehen, geht ein Stück Reich Gottes mit uns. Überall, wo du dich befindest, schau mich nicht ungläubig an. Überall, wo du dich befindest, wenn du Jesus nachfolgst, in aller Bescheidenheit und Zerbrochenheit und Fehlerhaftigkeit und in all dem drin, überall, wo du hingehst, geht ein Stück Reich Gottes mit dir. Überall, wo du bist, spielt Musik Gottes. Überall, wo du bist, ist der Meister mit am Werk. Weil du bist gar nicht mehr zu haben ohne Jesus. Du bist nicht mehr zu haben ohne Jesus. Gott ist mit dir unterwegs. Und wenn du am Montagmorgen verknittert im Tram sitzt und dich zurücksehnst nach deinem warmen Kopfküssi, den du verlassen musst, dann ist ein Stück Reich Gottes mit dir in dem Tram. Und wenn du am Dienstag einen strengen Arbeitstag hast, mit unzähligen Pendenzen, die du abschaffst und nicht weisst, ob du durchkommst bis zum Abend, dann darfst du wissen, an dem Arbeitsplatz, rund um die Kollegen und Kolleginnen, die mit dir zusammenarbeiten, ein Stück Reich Gottes hat mit dir den Arbeitsplatz betreten. Und wenn du am Mittwochmittag mit der Familie zu Mittag isst, dann darfst du wissen, ein Stück Reich Gottes sitzt mit dir an dem Mittagstisch. Ein Gespräch mit der Familie, vielleicht auch in spannungsvollen Situationen, die du erlebst. Ein Stück Reich Gottes ist mit dir dort. Und wenn du am Donnerstag mit den Kindern am Nachmittag auf den Spielplatz gehst und sie werfen sich den Sand in die Augen und hauen sich Sendeli-Geschirr über den Grind. Was auch immer, du darfst wissen, so banal das aussieht auf dem Spielplatz, ein Stück Reich Gottes ist mit dir an dem Spielplatz. Und wenn du am Freitagabend gehst, ein Feierabendbier trinken oder einen Kaffee mit Kollegen oder Kolleginnen, dann darfst du wissen, ein Stück Reich Gottes sitzt mit dir an dem Stammtisch. Ist mit dir. Wenn du am Samstagabend in den Ausgang gehst und gehst ins Kino oder in eine Bar oder wo auch immer, du darfst wissen, ein Stück Reich Gottes geht mit dir dorthin. Und wenn wir uns nächsten Sonntag wieder sehen, dann können wir miteinander feiern, dass die Gegenwart von Gott mit uns ist und uns nicht verlässt. Wir haben das Lied gesungen und mich berührt das jedes Mal, wenn es zu dieser Stelle geht. Mein Leben gehört dir und du lebst in mir. Mein Leben gehört dir, Gott, und du lebst in mir. Gott lebt in uns. Der Geist Gottes begleitet uns. Vom Montag bis Sonntag. Er begleitet uns, wo wir hingehen. Gott lebt in uns. Und er will durch uns wirken. Er will durch uns Türen auftun. Im Leben von anderen Menschen Möglichkeiten eröffnen, zum Leute in Berührung bringen mit dieser Liebe von Gott, zum ihnen dienen, ihnen etwas Gutes zu tun, sie mit Grosszügigkeit überraschen oder ihnen auch tatsächlich wörtlich etwas erzählen von dem Jesus, der unser Leben verändert hat. Ich möchte abschliessen mit einer Geschichte, die ich vor einiger Zeit erlebt habe. Ich war mit unserer Tochter unterwegs gewesen. Und dann sind wir unterwegs einer Frau begegnet. Und ich und meine Frau, wir kennen sie und ihren Mann und ihre Tochter kennen wir einigermaßen gut. Und als ich so auf sie zulaufe, merke ich, dass sie irgendwie ziemlich aufgelöst und zerknirscht aussieht. Und ich traue mich dann zu fragen, hey, ist alles in Ordnung bei euch? Und als ich sie das frage, bricht sie in Tränen aus und erzählt, sie kann sich fast nicht heben, erzählt mir von einem massiven Streit, wo sie hat mit ihrem Mann, von einem völligen Zerwürfnis. Ich kann euch jetzt die Hintergründe nicht erzählen von dem, aber auf jeden Fall befürchtet die Frau, dass ihre Ehe die Krise nicht wird überleben. Und sie befürchtet, dass die Familie wird auseinanderbrechen, nachdem was sie erlebt haben. Und sie ist voller Sorge, voller Angst, voller Verzweiflung um ihre Zukunft. Und ich bin ziemlich überfordert von dem Gefühlsausbruch. Und ich habe noch unsere Tochter im Arm, die auch so nicht so richtig hat mögen zuhören. Und ich habe dann ihr irgendwie gesagt, ja, sie soll das einfach im Gespräch mit ihrem Mann einmal auf den Tisch bringen und probieren, das zu klären, und bin dann wieder gegangen. Aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Mich hat die Not von dieser Frau, von dieser Familie, hat mich so beschäftigt. Und in einer von den folgenden Wochen, wenig später, habe ich da am Sonntag predigt und bin nach der Predigt wieder heimgefahren mit dem Velo. Und mir ist die Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Und die Not von dieser Familie und die Angst, die sie hatten, dass die zerbricht an dem Streit, den sie hatten, an dem Konflikt. Und auf dem ganzen Heimweg habe ich gedacht, was könnte ich machen? Was könnte ich machen, um irgendwie helfen, um irgendwie unterstützen, um etwas in eine gute Richtung lenken? Und mir ist in den Sinn gekommen, wie der Jakobus sagt im Jakobusbrief, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott, dass er euch Weisheit gibt. Und ich habe Gott gesagt, auf dem Velo, auf dem Heimweg, ich habe gesagt, Gott, ich brauche irgendwie Weisheit im Umgang mit dieser Situation. Ich würde gerne helfen. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Und plötzlich kommt mir ein Gedanke, so ein Einfall, nimm die beste Flasche Wein, die du überhaupt im Keller hast. Und gang dort vorbei. Und bring die Flasche Wein vorbei und sag, log, das ist für einen Abend, den ihr gemeinsam miteinander könnt verbringen könnt. Wo ihr wieder mal miteinander könnt einen Abend, zusammen sein und schwätzen und geniessen. Und wenn ihr Hilfe braucht, wenn ich euch irgendwie kann helfen, dann bin ich für euch da. Ich habe mir das überlegt, ja, soll ich das machen? Das kannst du doch nicht bringen. Wir sind alle möglichen Einwände in den Sinn gekommen. Ja, das ist ja mega platt, eine Flasche Wein vorbeibringen und sagen, was, Flasche Wein kann keine Ehe retten. Was ist das für eine blöde Idee? Und nachher, könnten die anderen das Gefühl haben, ich mische mich da in ihres Privatleben ein. Vielleicht haut man den Mann noch parat schnorren. Ist mir in den Sinn gekommen, dass der noch Kampfsport macht? Dann ich denke, dann leitet er mich noch zusammen vor der Haustür, oder? Auf jeden Fall hat mich die Idee nicht losgelassen. Und schlussendlich bin ich in den Keller gegangen und habe tatsächlich den besten Wein für ihn geholt. Bin dort hingegangen, vor der Haustür. Und ich habe einem Mann von der Familie habe ich den Wein angeboten und gesagt, schau, das ist für dich und für deine Frau, für einen Abend, den ihr miteinander könnt verbringen könnt. Und ich will mich nicht einmischen in euer Privatleben, aber ich möchte einfach meine Hilfe anbieten. Ich habe mitbekommen, dass es einen Konflikt gibt und ich möchte meine Hilfe anbieten. Und ich habe gemerkt, wie er irgendwo berührt ist. Ich habe gemerkt, es hat etwas getroffen in ihm. Er hat so leicht glasige Augen bekommen. Aber er hat abgelehnt und hat mir die Flasche Wein wieder zurückgegeben und hat mir gesagt, weisst, Manuel, es ist ganz lieb, aber ich bin nicht der gesprächige Typ. Ich bin wieder abzottelt mit dieser Flasche Wein und dachte, das war jetzt für die Füchse. Das ist jetzt ein brutaler Furzinofen, oder? Ich dachte, also, ja, nun, ich habe es wenigstens probiert, jetzt kann ich den Wein selber saufen. Aber als ich daheim bin, ein paar Minuten später, nachdem ich heimgekommen bin, klopft es an der Türe. Und ich mache auf und dann steht der Mann vor der Tür. Sagt zu mir, Manuel, gilt dein Angebot noch? Um mit mir zu sprechen. Ich habe gesagt, ja, sicher. Er kommt rein. Und wir reden den ganzen Nachmittag. Später stößt seine Frau noch dazu. Wir reden den ganzen Nachmittag. Sie schüttet ihr Herz aus, sagt mir Sachen, die sie noch nie jemandem gesagt haben. Und nachher nehmen wir die Flasche Wein und dann machen wir ab, dass wir die Flasche Wein zu vierten trinken. Sie beide und ich und meine Frau. Wir machen kurz darauf ab und machen die Flasche Wein auf. Und trinken sie miteinander und teilen Geschichten, teilen ein Stück Leben miteinander. Und sind Hilfe in Anspruch genommen. Gespräche, die wir vom ICF können, möglich machen. Und sie sind zusammen und sind Freunde von uns geworden. Lass uns beten, dass Gott uns die Sensibilität gibt, um auf seine Stimme zu hören. Und dass Gott uns die Erwartung gibt, dass er durch unser Leben Türen öffnet und etwas von Jesus zu anderen Menschen bringt. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht an uns vorbei wirkt, sondern der durch uns durchwirkt. Dass du entschlossen bist, uns zu brauchen. Und ich bin verunsichert und demütigt von dem Gedanken, dass du mich willst brauchen in all dem, wo ich selber am Kämpfen bin und selber nicht unter Kontrolle habe und selber noch Hilfe brauche. Und du willst durch mich anderen helfen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns das ins Herz schreibst. Dass du uns das zurufst, heute Abend, jedem Einzelnen, jeder Frau, jedem Mann, der heute Abend da drin sitzt, dass du es ihnen zurufst. Ich will dich brauchen für andere. Ich will in deinem Leben Türen öffnen, zum Menschen in Berührung mit der Liebe von Jesus bringen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wenn wir morgen die Woche starten, dass du uns erinnerst, an diesen Zuspruch, dass du uns erinnerst an deinen Entschluss, uns zu brauchen für andere. Und dass wir dürfen Erfahrungen machen, wie wir auf die Stimme von deinem Geist hören und überrascht werden von dem, was du durch uns tust. In Jesu Namen. Amen.